So, der Tobias hat schon die PowerPoint angemacht. Es geht mir heute um Gottes geniale Schöpfung. Ja, ihr habt es vielleicht in den Liedern schon gemerkt, es geht immer ein bisschen die Richtung heute. Gottes geniale Schöpfung. Und ich denke, wir können heute einiges entdecken. Ja, Tobias, auch ich bin manchmal mit dem Fotoapparat unterwegs. Guck, ne? Wegen mir kannst du es ja ausmachen, ich sehe noch ganz gut. Die Frage erstmal im Vorfeld, hat jemals jemand Gott gesehen? Und die Bibel berichtet davon, dass eigentlich niemand außer unserem Herrn Jesus Christus Gott je von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Es ist von Mose berichtet, dass er gerne wollte, Gott endlich mal von Angesicht zu sehen. Aber auch Mose war es verwehrt. Da lese ich mal ganz kurz vor. Aus 2. Mose, dann bat Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will alle meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen vor dir ausrufen lassen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Er fügte hinzu, mein Angesicht kannst du nicht schauen. Kein Mensch, der es schaut, bleibt am Leben. Aber der Herr fuhr fort, siehe, hier in meiner Nähe ist ein Ort, da stelle ich dich auf den Felsen. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorbeiziehe, will ich dich in die Höhlung des Felsens stellen und meine Hand über dich halten, bis ich vorübergezogen bin. Nehme ich dann meine Hand weg, dann kannst du mir nachschauen. Aber mein Angesicht kann niemand schauen. Wir können Gott selber nicht sehen. Er ist zu heilig. Das ist wie, wenn man so einen Schokoladenweihnachtsmann zu nahe an die Heizung stellt oder an den Ofen, das vergeht. Also bleibt nicht mehr viel übrig, außer vielleicht ein kleiner Haufen. Gott ist zu groß, zu heilig. Wir brauchen eigentlich die Reinheit Jesu. Die haben wir erlangt. Aber die volle Fülle, die erwartet uns noch. Und dann werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber es gibt durchaus Berichte in der Bibel, wo Gott sich Menschen gezeigt hat. Allerdings auch nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern in Visionen, in Bildern. Manchmal auch in Gestalten, manchmal in Gestalten von Engeln. Denkt mal an den Jakob, der kämpft mit dem Engel. Aber nie hat Gott jemand in seiner ganzen Fülle gesehen. Und Adam, der die Möglichkeit gehabt hätte, er hat es mit dem Sündenfall verwirkt. Und darunter leidet die ganze Schöpfung bis heute. Aber Gott ist trotzdem keiner, der erhaben irgendwo sitzt, sondern der ein riesengroßes Interesse hat, damit wir Menschen ihm begegnen, ihn erkennen können. Und so offenbart sich Gott in verschiedener Art und Weise. Und eine Art und Weise davon ist auch seine Schöpfung. In seiner Schöpfung können wir vieles von ihm erkennen. Können wir ihn erkennen, auch in seiner Vielfalt, in seiner Originalität und in seinem perfekten Zusammenspiel der Dinge. Auch was mich so fasziniert und wo wir dann heute noch ein bisschen reingucken werden, ist so diese Problemlösungen von Sachen, ja, die sich einfach ergeben aus verschiedenen Umständen. Wo Gott Problemlösungen in die Natur hineinlegt, ja, in der Natur, die eben nicht nur auf Effektivität getrimmt ist oder auf eine entsprechende Weiterentwicklung getrimmt ist, sondern die von Schönheit geprägt ist, von Unterschiedlichkeit. Und das ist meines Erachtens mitunter gar nicht zwingend notwendig, aber Gott legt es einfach hinein. Thema Regenbogen hier, ja, wie faszinierend ist es, so einen Regenbogen zu sehen, wie sich dieses Farbspiel dort ergibt. Und wenn wir noch ein wenig gewartet hätten, wäre hier der nächste Regenbogen aufgetaucht. Natürlich dann in umgedrehter Art und Weise von der Farbzusammenstellung. Also eine Sache, ob es das unbedingt gebraucht hätte. Aber Gott wollte einfach uns das mitgeben. Und so haben wir eine riesengroße Vielfalt, eine riesengroße Kreativität. Was schätzt ihr, wie viele Millionen Arten, Pflanzen und Tieren gibt es auf der Welt? Frau Biologielehrerin angehende. Also irgendjemand schätzt es auf 100 Millionen Arten, Pflanzen und Tieren. Und nicht mal 10% davon hat man bereits erforscht. Also man hat ungefähr 9 Millionen Arten, Pflanzen und Tieren sozusagen erforscht und dargelegt, aber man vermutet mindestens 10-fache noch dazu. Und dann schauen wir uns mal die Schöpfungsgeschichte an, wie Gott es in der Bibel beschrieben hat. Und da geht es mir besonders um die Tierwelt. Und dann sagte Gott, so macht Gott es übrigens immer, er hat was im Gedanken und er spricht es aus und es passiert. Dann sagte Gott, die Gewässer sollen von lebenden Wesen wimmeln und Vögel sollen am Himmelsgewölbe über der Erde fliegen. Da schuf Gott die großen Seetiere und alle Arten kleiner Lebewesen, die sich regen und von denen die Gewässer wimmeln sollten. Dazu alle Arten beschwingter Vögel und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie mit den Worten, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich auch mehren auf Erden. Und es wurde Abend. Gottes geniale Schöpfung. Wollen wir mal reingucken, ein paar Tiere da draußen mal uns anschauen und vor allem anschauen, welche Lösungen Gott für die Probleme, die sich mit den Lebensumständen ergeben, sozusagen gleich mit eingebaut hat. Musste der Gustav heute früh noch suchen. Na? Einen großen Meeresräuber hier. Ziemlich gefährlicher Kerl. Auch wirklich sehr bestialisch unterwegs. Ja? Also man hat herausgefunden, mitunter hat die Mutter sozusagen mehrere Kinder sozusagen im Bauch. Ja? Und irgendwann hat man herausgefunden, hat die dann nur noch eins im Bauch. Weil nämlich das eine Kind das andere schon gefressen hat. Im Mutterleib. Also sie sind sehr bestialisch unterwegs, die Haie. Ja? Das größte Raubtier, was im Meer unterwegs ist. Und was braucht so ein Raubtier? Gustav? Fleisch. Ja, das braucht jede Menge Fleisch. Ja? Und um das Fleisch sozusagen sich einzuverleiben, braucht es erstmal ein richtig starkes Gebiss. So ein Haifisch ist nicht sehr wählerisch, der frisst eigentlich so alles, was ihm unterkommt. Ja? Große Fische mit großen Gräten. Der frisst aber auch mal so einen Seestern. Ja? So ein Seestern ist auch relativ hart. Er knabbert auch mal an eine Muschel ran. Ja? Kleine und große Muscheln. Also, und der Haifisch hat aber nicht solche Zähne wie mir mit starken Wurzeln, sondern er hat sozusagen relativ oberflächlich angesetzte Zähne, die dann, wenn die in solche Sachen, in solche harten Sachen reinbeißen, dann auch ausfallen. So, jetzt hat er aber kein Gebiss im Nachhinein, ne, dass der sich dann eins reinmachen lässt oder dann irgendwann wie eine Oma dann hier rumrennt und nichts mehr hat, sondern er hat ein sogenanntes Revolvergebiss. Ja? Und ein Revolver, könnt ihr euch vorstellen, der hat so ein Magazin, das kann man so drehen, ne? So, und da ist eine Patrone drin, man drückt drauf und die nächste klackt sozusagen schon rum, damit das nächste schon kommt. So, und so ein Revolvergebiss hat der Hai. Der hat also oben stehend den Zahn, der jetzt dran ist, und wenn er auf einen Seestern raufbeißt und der rausbricht, sozusagen klackert schon der nächste Zahn hoch. Also, es gibt einen sogenannten Bullenhai, der hat ganze 7 Zahnreihen, die schon in Lauerstellung stehen und warten, bis sie endlich sozusagen an der Reihe sind. Ja? Und dementsprechend kann der dann auch relativ schnell ausbrechen und der nächste Zahn klackert dann schon hoch, bis er dann dran ist und dann warten die nächsten schon in Lauerstellung. Also man geht davon aus, dass so ein Hai ungefähr 20.000 bis 30.000 Zähne produzieren könnte. Ja? Also der kann ganz schön was knabbern, der Kerl. So, und das passiert, wie gesagt, regelmäßig. Was braucht so ein Hai noch? Ja, hier sehen wir es nochmal richtig schön, ne? Die nacheinander aufgereihten Zähne. Was braucht so ein Hai noch? Er braucht natürlich eine gewisse Geschwindigkeit, um das viele Fleisch dann auch fangen zu können. Jetzt gibt es aber unter den Meeresbewohnern auch recht gemächliche Tiere. Solche hier, ne? Der braucht die Geschwindigkeit nicht. Der macht den Mund auf und das ganze Plankton und alles, was er sozusagen als Nahrung braucht, kommt sozusagen rein, wenn er nur den Mund aufmacht. Manchmal ist da der Jonah auch dabei, den spuckt er später wieder aus. Aber er ist ja gemächlich unterwegs. Und da kann es aber auch passieren, dass wenn er so gemächlich unterwegs ist, sich dann hier und da dann auch schon mal ein paar Muscheln dann andocken. Ja? Das sieht man manchmal am Hafen, wenn man so die Schiffe dort stehen sieht, dass dort lauter Muscheln unten dran sind. Wie auch immer die das machen, das habe ich noch nicht rausgefunden, weil ich eher gedacht habe, die sind sehr behäbig unterwegs, diese Muscheln. Aber sie docken dort wirklich an. Und bei größeren Fischen ist es durchaus möglich. Sie behindern dann aber natürlich in der Geschwindigkeit, weil die Strömung dann nicht mehr so ist. Und so ein Hai braucht es relativ geschwind. Deswegen hat er eine vermeintlich glatte Haut, die aber bei genauem Hinsehen sozusagen solche Schuppen aufwirft, die relativ gezackt sind. Und an diese kann die Muschel sich wahrscheinlich schlecht andocken oder lässt es dann relativ schnell bleiben. Und jetzt versucht man in der Schifffahrt, sich solche Schiffsschuppen sozusagen unten ranzusetzen, damit dort auch die Muscheln nicht andocken und die nicht so viel Energie verbrauchen, wenn sie durchs Meer schippern. So, also, genial gelöst, was Gott sich hier ausgedacht hat. Gucken wir weiter, was haben wir noch? Den hier haben wir. Der arme Kerl sieht ein bisschen lädiert aus hier, ne? Ihr seht es vielleicht, wie wenn er irgendwo dagegen geflogen ist und jetzt hat er ein riesiges Problem. Ne? Oder vielleicht irgendeine Genmutation oder wie auch immer, aber nein, der Kerl ist so gewollt. Ja? Und zwar ist es, wer kennt ihn? Johanna, jetzt nochmal. Der Fichtenkreuzschnabel, der Lars weiß das. Wenn er die Muscheln unten am Bach sucht, dann findet er auch den Fichtenkreuzschnabel. Ja, siehst du? Also die sind hier durchaus unterwegs bei uns. Ne? Die Männlein sind so rot angehaucht, die Weibchen eher mehr grünlich-gelblich. Ne? Und Gott hat ihm diesen Schnabel extra gegeben. Weil, wie der Name schon sagt, er mag gern Fichten. Beziehungsweise mag er gern sozusagen die Nadelbäume und die Früchte der Nadelbäume. Und die kommen natürlich in den Zapfen vor. Und wenn diese Zapfen so dann dort dranhängen, dann buhlt er sozusagen unter diesen Schuppen hier die Fichtensamen raus. Und dazu braucht er diesen Schnabel, diesen gezackten. So, und das kommt ihm hier entgegen. Und man kann ihn durchaus hören im Wald, ne? Wenn es etwas trockener ist, wie es oben knackt manchmal in den Fichten. Und das ist dann der Fichtenkreuzschnabel, der sozusagen die Samen dort rauspult. Und der Fichtenkreuzschnabel, auch noch faszinierend, ist ein Vogel, der das ganze Jahr über brüten kann, vor allem aber in den Wintermonaten brütet. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, warum, weil er nämlich seine Brut versorgen muss, ne? Und jetzt die meisten Samen sozusagen dort findet. Weil jetzt ist es schön feucht, jetzt ist es schön kalt, guck, die habe ich heute früh erst aufgelesen, ne? Die sind richtig schön zu, dort kann er richtig schön rauspulen und seine Kinder versorgen. Sollte es jetzt wärmer werden, gehen die Zapfen auf. Was passiert dann, Gustav? Du bist heute dran, ne? Die ganzen Samen fallen natürlich raus und unten auf dem Fußboden hüpft der Fichtenkreuzschnabel natürlich nicht rum. Ne? Der sucht sich oben und oben kann er entsprechend genug Nahrung finden. Also, einer, der jetzt schon brütet oder teilweise sogar im Januar schon anfängt zu brüten, der Fichtenkreuzschnabel. So, also Gewässerhammer, Vögelhammer. Kommen wir zu den Landtieren. Und da sagt Gott, die Erde bringe hervor Lebewesen. Vieh, Gewürm, wilde Landtiere, jedes nach seiner Art. Und so geschah es. Und Gott machte alle Arten des Viehs und alles Getier, das auf Erden kriecht, jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Beginnen wir mit den ganz Kleinen, natürlich mit den Ameisen. Ameisen gibt es auch verschiedene Arten überall auf der Welt. Und sie sind zwischen 2 mm und 14 mm groß. Und was haben Ameisen? Natürlich eine unheimliche Kraft. Schließlich sind sie darauf angewiesen, ihre Nesthügel ja selber auch zu bauen. Also es gibt Tiere, die lassen bauen und nisten sich dann dort ein. Die Ameisen bauen selber, damit sie sozusagen ihr Nest haben, so wie es den Erfordernissen entspricht. Und Erfordernisse heißt, der Ameisenhügel, der muss wasserdicht sein. Ja? Also damit nicht irgendein Regenguss dann sozusagen das Wasser bis runter drückt und die dann dort ertrinken müssen oder ersticken müssen. Und ich habe gelesen, dass ungefähr 2 Zentimeter unter der obersten Nadelschicht das Ding schon wasserdicht ist. Wie auch immer, das ist jetzt Aufgabe für die Biologiestudentin, das mal rauszufinden. Ja, die Aufgabe, die ist jetzt länger. Und? Ja, beim nächsten Mal. Solche Haufennester, ja, sind ideale Wärmespeicher. Und zwar herrschen hier in den wärmeren Monaten von April bis Oktober Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad. Als natürliche Heizung ist zum einen die Sonneneinstrahlung. Deswegen bauen unsere Ameisen hier die Nester relativ hoch, damit sehr viel Sonne raufdringen kann. In den südlichen Regionen findet man solche Haufennester so nicht, sondern da sind sie eher flach, weil sie so viel Sonneneinstrahlung gar nicht brauchen. Und sollte es keine Sonneneinstrahlung geben, dann haben wir hier eine Vermoderungswärme von den Sachen, die sie reinschaffen. Ja? Also wie im Komposthaufen so ein Stück weit, so eine Vermoderungswärme. Und sie bringen natürlich auch noch Eigenwärme mit. Allerdings kann es den Waldameisen natürlich auch zu warm werden. Dann schafft man sich Lüftungsschächte, die wie eine Klimaanlage sozusagen die warme Luft nach außen schaffen. Im Winter ist der Ameisenbau dann allerdings etwas kälter, aber auch ein idealer Wärmespeicher. Also man rutscht so auf die 10 Grad ungefähr und unter 10 Grad sollte es dann auch nicht sein, weil dann die Ameisenmilch kaputt ging. Im Frühjahr dann kann man beobachten, wie die Ameisen versuchen, ihr Nest wieder aufzuheizen. Und das machen sie so, indem sie sich hier sonnenbaden. Auf der Sonnenseite kann man sehen, wie die dann draußen sind. Und wenn sie richtig aufgewärmt sind, dann gehen die ins Innere und nehmen die Wärme sozusagen mit und heizen damit den Bau auf. Aber wie gesagt, sie sind ja kräftige Tiere. Hier. Sie wiegen selber ungefähr 10 Milligramm. Und da gibt es manche exotische Arten, die können das 30-fache, das 40-fache, sogar das 50-fache ihres eigenen Körpergewichts tragen. Das höchste erforschte Gewicht, was man herausgefunden hat, was eine Ameise tragen kann, waren ganze 500 Gramm. Also wahnsinnige Geschichte. Ich sag mal, unsere heimischen Ameisen sind nicht ganz so stark, aber auch sie können ungefähr das 10-fache ihres Körpergewichts tragen. Also ich müsste dann ungefähr 200 Kilo tragen, ne, oder? Ja. Ah, jetzt kommt es an. Und zwar ohne damit den Boden zu berühren. Also es ist auch nochmal ganz wichtig, die können die Sachen hochstemmen wie so ein Gewichtheber und halten das dann und schaffen das dann fort. Wenn sie Sachen nur ziehen, schaffen sie ungefähr 17-fache, die heimischen Ameisen. Also nochmal einen Zacken mehr können sie dann ziehen. Und was Ameisen aber noch wirklich so faszinierend macht, ist diese Struktur innerhalb ihres Nestes. Ja? Das, was viele oder mehrere Insektenstaaten auch in das haben, ja, dass man zusammenhält, dass man ein Netzwerk bildet. dass Gott etwas in sie hineingelegt hat, um sozusagen gemeinsam zu überleben und weiterzukommen. Auch wenn das manchmal recht wuselig aussieht, ich bin ja manchmal ein bisschen unterwegs und sammle dann so Naturbaumaterialien zusammen, so Steine und solche Sachen, ne? Ne? Und wenn ich sowas sehe, ist das relativ dann schnell verschwunden in meinem Auto. Und wenn ich so einen Stein hochhebe, wiebelt es manchmal darunter und man sieht dann, wie die ihre Eier fortschaffen und wie die plötzlich dieses Licht jetzt nicht unbedingt mögen und dass der Stein weg ist, den ich jetzt ins Auto schaffe. Es sieht alles durcheinander aus, hat aber eine unheimliche Ordnung da drin und eine unheimliche Effektivität da drin. Und es ist alles ausgelegt auf die Königin, dass es der gut geht, dass es die sozusagen, dass das weitergeht, dass die sozusagen ihr Nest weiter fortpflanzen kann und so weiter. Es ist eine unheimliche Struktur da drin. Und da gibt es sogar Ameisenvölker, die bauen auf Bäumen und so weiter, bauen die ihre Nester. Und um von Ast zu kommen, machen die miteinander eine Hängebrücke. Ne? Also da ist keine Verbindung zwischen den Ästen, sondern die klammern sich aneinander und machen eine Hängebrücke. Oder auch, wenn durchaus mal Überschwemmung ist, kann man das sehen, dass sie miteinander ein Floß bilden, indem sie sich miteinander aneinander anhängen und sozusagen dann schwimmen. Also unheimlich faszinierend, was Gott in diese Insektenstaaten hineingelegt hat, in diese Ameisen beispielsweise. Kommen wir noch zu einem anderen Tier. Die dürfte uns in den nächsten Wochen wieder begegnen. Ich habe ja gedacht, Mitte der Woche wird jetzt bald soweit werden. Hier. Aber heute denke ich, das dauert noch ein Stück. Die liebe gute Hummel, sie fliegt ab etwa 6 Grad. Und ist eine der ersten, die sozusagen dann auch das Bestäuben anfangen. Und damit ist sie auch eine derjenigen, die Frühblüher sozusagen bestäuben. Und das sozusagen weitertragen, während die Bienen noch lange sozusagen sich bedeckt halten, ist die Hummel schon lange aktiv. Und dabei ist sie unheimlich effektiv, die Hummel. Weil sie nämlich strukturiert von Blüte zu Blüte fliegt und damit etwa, was schätzt er, Gustav, wie viele Blüten schafft die Hummel am Tag? Ungefähr 3000 Blüten am Tag schafft so eine Hummel. Also eine unheimliche Leistung und unheimlich notwendig natürlich auch für die Bestäubung, was dann für den Pflanzenwachstum, für den Fruchtwachstum sozusagen notwendig ist und mitunter sogar Voraussetzung ist. Jetzt wissen wir aber alle, dass natürlich diese Hummel, so wie sie da ist, natürlich viel zu dick und viel zu schwer zum Fliegen ist. Ja, haben ja Wissenschaftler herausgefunden, dass sie eigentlich mit diesen kleinen Stummelflügelchen, die sie da hat, eigentlich gar nicht fliegen kann. Ja. Aber irgendwie hebt sie doch ab. Na? So, und Gott hat sich was ausgedacht. Er hat nämlich diesen Flügeln eine gewisse Krümmung gegeben. Ja? Eine gewisse Wölbung gegeben. Und der Hummel ein Gelenk eingebaut, was diese Wölbung noch verstärken kann. Die kann es in dem Moment noch weiter wölben. Und dadurch mit ihren Flügelschlägen, ihren komischen, einen gewissen Luftauftrieb gibt. Und dieser Luftauftrieb wird mit diesen kleinen Flügeln, die sie dann noch dazu hat, sozusagen noch mehr verstärkt, sodass die Hummel durchaus fliegen kann. Natürlich muss sie sich trotzdem anstrengen, sie bewegt ihre Flügel ganze 200 Mal in der Minute. Deswegen hört man die Hummel auch so, wenn sie surmt und wenn sie kommt. Ne? Weil es eben doch ganz schön rattert dann in dem Moment. Aber sie kann damit fliegen. Und dann gucken wir uns nochmal das Bild zurück an. Könnt ihr euch vorstellen, Gott hätte sie auch mit großen Flügeln ausstatten können. Ne? Thema Libelle hätte sie auch kriegen können, durchaus. Hätte vielleicht auch schön ausgesehen. Aber in der Effektivität, 3000 Blüten anzusteuern und dort reinzugehen, war es genau passend, sie mit kleinen Flügeln auszustatten und diese sozusagen richtig an den Körper ransetzen zu können. So. und dann eben wieder weiter zu fliegen. Ne? So, kommen wir zu etwas größeren Tieren. Hier. Johanna. Wie wir beide wissen, ist es natürlich das größte Landraubtier der Welt. Ja? Auch sehr unterwegs sozusagen, sich entsprechend mit Fleisch einzudecken. Und wie der Name schon sagt, der Eisbär lebt natürlich im Eis, also in den nördlichen Polarregionen. Und dort ist es bekanntlich auch sehr kalt, ne? Ähnlich wie im Skigebiet in Erlbach. Also im Winter bis zu minus 50 Grad kann es dort werden, in der Regel um minus 35 Grad. Und ja, dem muss man erstmal gewappnet sein. Was hat Gott sich also ausgedacht für den Eisbären? Ein Exemplar mitgebracht, ne? Für die Kinder hier so viel. Ne? So, was hat Gott sich ausgedacht für den Eisbären, damit er sozusagen dort nicht erfriert in diesen Polarregionen? Also zum einen hat er ihnen eine ordentliche Fettschicht verabreicht, also ganze 10 Zentimeter. Ne? Der ist ja nicht gewillt, das abzutrainieren, sondern die will er bitte behalten, 10 Zentimeter Fettschicht, ja, um seine Wärme sozusagen zu halten. Dann hat er ein entsprechendes Fell. Hier. Und dieses Fell ist ausgestattet mit einer gewissen Talgschicht. Ne? Das sehen wir auch bei den Schafen, die haben auch so eine gewisse Talgschicht. Und er vor allem hier, damit dieses Wasser sozusagen, wenn er da taucht und unterwegs ist, relativ schnell abperlt und verdunstet. Damit der Eisbär dann nicht einfriert und irgendwie nur noch, ne, eine Eissäule ist. Und das Eisbärfell besteht bekanntlich aus vielen einzelnen Haaren. Und jedes einzelne Haar hat inne sozusagen einen Hohlraum. Und dieser zylindrische Hohlraum, dort dringt sozusagen das Licht ein, das Sonnenstrahlen ein, damit etwas Wärme ein und wird dann sozusagen festgehalten in dem Haar und auf die Haut transportiert. Und die Haut ist schwarz. Ne? Mag man beim Eisbär nicht vermuten, aber der hat eine schwarze Haut unter dem Fell. Und wenn natürlich Licht auf etwas Schwarzes fällt, ja, wärmt es natürlich, speichert es die Wärme, zieht es die Wärme etwas mehr an und speichert die Wärme auch. Und dementsprechend ist diese Wärme so gebündelt bei dem Eisbär, dass man auf einer Infrarotkamera, wenn man ein Bild von einem Eisbären machen möchte, also gut wie keine roten Stellen findet. Ja? Also eine Infrarotkamera, du zum Beispiel ein Haus beleuchten, ne, und dann sieht man, wo sozusagen die Wärme rausmacht. Meistens beim Fenster, bei der Tür. Bei dem Eisbär sieht man das nicht, weil der so schön sozusagen eingepackt ist und diese Wärme so schön speichern kann und für sich behalten kann. Was mich aber auch noch fasziniert hat, weil ich mir gedacht habe, der ist die ganze Zeit auf dem Eis unterwegs, der Kerl. Der muss doch permanent ausrutschen. Ne? Der ein oder andere wird es vielleicht diesen Winter erlebt haben, dass er doch mal dort lag. Ne? Der Eisbär selber macht es, der rutscht zwar schon gern, aber er hält sich dank dieser Krallen zum einen und dieser schwarzen Punkte, die wir hier haben, ja, auch er hat die hier, so hält er sich, da sind wie kleine Noppen dran und da hält er sich auf dem Eis fest, ohne wegzurutschen. Und dann ist es noch relativ schön gebolstert, diese Pfoten, damit er dort sozusagen die Kälte nicht eindringt. Ja, schön. Der Eisbär. Jetzt kommen wir noch zu einem Tier, was mich eigentlich überhaupt auf diese Stunde gebracht hat. Deiner Schwester mal in Biologieunterricht bitte gehen. Ne? Also, das höchste Landtier bei uns auf der Welt, das Zebra mit dem langen Hals, genau. Also, diese Giraffe ist ungefähr 6 Meter hoch, wenn man sich das mal anguckt. Und ungefähr auf 3 Metern hat es die Schulter, den Schulterbereich, und dann geht es noch 3 Meter Hals hinaus und der Kopf oben noch drauf. No? So, das hat natürlich gewisse Vorteile für die Giraffe, weil es natürlich, sagen wir, in der Savanne, wo es natürlich nicht so viel zu fressen gibt, zumindest oben noch die Bäume abknabbern kann, wo andere Tiere schon lange nicht mehr hinkommen und damit gut sich über das Überleben sichern kann. Aber es birgt natürlich auch gewisse Gefahren oder gewisse Schwierigkeiten. So, ne? Also die Giraffe hat einen langen Hals, ne? Das Zebra hat einen langen Hals, ne? So, die frisst oben. Die hat natürlich auch oben, wie wir, unser Gehirn, ne? Und muss natürlich versorgt werden mit Blut. Dazu hat die Giraffe ein relativ starkes Herz hier unten drin, ganze 11 Kilo schwer und pumpt natürlich mit einer gewissen Geschwindigkeit das Blut hoch ins Gehirn. So, 75 Liter pro Minute schafft wohl der Blutdruck. Sodass das Gehirn dann sozusagen auch ausreichend mit Sauerstoff, mit Blut versorgt ist, wenn die ganz oben knabbert und der Giraffe dabei nicht schwindelig wird und die nach unten kippt. So. Jetzt ist es so, dass das Gehirn sozusagen ja ausreichend und dauerhaft mit Blut versorgt werden muss. Dazu gibt es ein Netzwerk an Kapillaren, was aussieht ungefähr wie ein Schwamm. Und so ist auch die Funktion von dem Gehirn, von den Blutgefäßen sozusagen, dass die das Blut aufnehmen und erst langsam wieder abgeben, damit nicht das alles wieder runterrutscht. Und damit es aber auch nicht zu schnell runterrutscht, gibt es sozusagen wie so Gefäßklappen, wo also sozusagen das immer nur wie bei so einer Murmelbahn sozusagen runterkollert, damit es erst langsam wieder ins Herz runterrutscht. Ja? Also könnt ihr euch vorstellen, wenn die hier 6 Meter oben ist, dass das dann relativ schnell ja wieder gehen würde. So, jetzt gibt es aber natürlich auf der anderen Seite noch ein Problem, weil sie frisst ja nicht nur oben, sondern sie trinkt auch unten. So. Und damit aber nicht das Blut jetzt alles ins Gehirn schießt, gibt es in diesen Arterien, jetzt bin ich bei den Arterien, Johanna, eine gewisse Muskelschicht, die sozusagen das regulieren und nur langsam zulassen. Das haben wir so in der Art und Weise nicht. Aber die Giraffe braucht es, damit sie sozusagen, wenn sie unten trinkt, natürlich nicht umkippt, weil alles Blut unten ist. Ja? Naja, muss man sich mal durchdenken. Ja? So, ich pack's wieder weg. So, also hat mich fasziniert, diese Giraffe, dieses System, sie hat auch, wie alle Säugetiere oder alle Wirbeltiere, auch nur 7 Halswirbel, so wie wir, sind aber entsprechend lang gedehnt und entsprechend dann auch die Blutgefäße, die das natürlich dann entsprechend regulieren müssen und auffangen müssen. So, soweit Giraffe. Wir sehen im Endeffekt die Wunderwerke Gottes mit den vielen Problemlösungen, die Gott mit impliziert hat, die er bedacht hat, die er mit vorgesehen hat. Und es ist, denke ich, wertvoll, immer mal wieder genauer drauf zu gucken, mal reinzuschauen und Gottes Handschrift da drinnen zu erkennen oder Gott selber da drinnen zu erkennen. Und da heißt es im Römerbrief, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Nochmal in anderen Übersetzungen. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können darin ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung mehr dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Und auch der Hiob, der schreibt, oder sagt in der Diskussion mit seinen Freunden, frag die Tiere, sie werden dich lehren. Frag die Vögel am Himmel, sie verraten es dir. Richte deine Gedanken auf die Erde, sie wird dich unterweisen. Auch die Fische im Meer werden es dir erzählen, sie alle wissen, dass der Herr sie geschaffen hat. Denn das Leben eines jeden Geschöpfes und der Atem jedes Menschen liegt in seiner Hand. Und so sind wir in seiner Hand und wir brauchen seine Gnade, seine Erlösung, die Erlösung, die nur Jesus schenkt. Und auch die Schöpfung lechzt danach und wartet. Wollen wir zusammen beten.